ARD. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Es fertig zu kriegen, war ein Monster.
Ich war eins mit der Musik.
Das ist die Geburt eines Mega-Hits.
Ja, Progressive Pop, würde ich sagen, an dieser
Barry
Stelle.
Manilow?
Nein, hier, Mother's Talk.
Ich kann nur sagen, die Platte hat mich glücklich gemacht.
Was? Alle Beatles-Fans da draußen, Minute 3, der sogenannte Hey Jude-Moment.
Ich bin Frank König, hallo. Im Musikgeschäft gibt es ja sowas wie den Fluch des zweiten Albums, zumindest wenn das erste so richtig erfolgreich war. So ging es auch der englischen Band Tears for Fears. Ihr erstes Album The Hurting war Nummer 1 in den UK-Album-Charts, verkaufte sich weltweit gut und wurde in UK und Kanada sogar mit Platin zertifiziert. In den USA und Frankreich kam nochmal Gold dazu. Na, da kann man von einem erfolgreichen Debüt sprechen. Tja, und was dann? Dasselbe nochmal oder eine Weiterentwicklung des Sounds. Auch Tears for Fears haben sich für Letzteres entschieden, mit Erfolg. Weniger düsterer Synthpop, mehr Rockpop, Sound auf Gitarrenbasis. Das Ganze bleibt aber erkennbar Tears for Fears und das Ganze ist nicht leicht. Songs from a Big Chair heißt das Werk. Es ist mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge 40 Jahre her, dass es am 25. Februar 1985 in die Plattenläden gekommen ist und es wird ein riesiger Erfolg. Über 9 Millionen verkaufte Exemplare, Gold, Platin auf den größten Märkten USA und UK, weltweit 4 Singles ausgekoppelt. 2 davon sind Hits für die Ewigkeit. Schau zum Beispiel. Und natürlich Everybody Wants to Rule the World. Und bei so einem großen weltweiten Erfolg ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass auch die Meilensteine-Community dieses Album feiert. Es wird auch viel gewünscht. Geschrieben haben uns diesbezüglich an meilensteine@swr.de Peter Konechnik mit lieben Grüßen aus Österreich, Christian Hartmann aus Delbrück und Oliver Mann aus Ulm. Und er schreibt, mit Shout und Everybody Wants to Rule the World wurden Pop-Hymnen geschaffen, aber auch das ruhige, jazzlastige Arrangement I Believe hat Beachtung verdient. Außerdem würde mich interessieren, wie die Band den Bass-Sound in Mother's Talk hinbekommen hat. Interesse geweckt? Ja, und ob, Oliver? Genau diese Fragen werden wir jetzt klären. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Katharina Heinius und Dave Jörg aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
1985 beim größten Live-Event des Jahres sind Tears for Fears nicht dabei. Live Aid, initiiert von Bob Geldof und Mitch Ure, findet in London und Philadelphia statt. Weltweit eine TV-Sensation. Stars spielen Geld ein für die von einer Hungersnot betroffenen Menschen in Äthiopien. Und fast alle sind gekommen. Phil Collins sogar zweimal. Er jettet mit der Concorde von einem Konzert zum anderen über den großen Teich. 1985 war auch das Jahr, in dem Michael Gorbatschow in der UdSSR an die Macht kommt. Es gibt ein kleines Fünkchen Hoffnung auf Entspannung mit dem doch vergleichsweise jungen Mann im Kreml. Denn es herrscht noch kalter Krieg. Auch das ist Thema auf Songs from the Big Chair. Boris Becker gewinnt mit erst 17 Wimbledon und im Herbst wird dann nach vielen Startschwierigkeiten die erste Windows-Version freigegeben. So lang ist das her. Der Single-Hit des Jahres war in Deutschland die Nummer hier. Life is
life. Ein nervtötender Song. Ja. Schrecklich.
Genügt. Der nächste 1985er Meilenstein, den wir hier besprechen, ist Around the World in One Day von Prince, kommt am 14. April raus. Raspberry Beret, aber zurück zu Songs from the Big Chair. Ich hatte ja schon was zur Vorgeschichte gesagt, aber wie ist denn das überhaupt zu diesem Album gekommen, Katharina?
Ja, Tears for Fears haben vor der großen Herausforderung gestanden, eben ihr zweites Studioalbum aufzunehmen. Sie hatten ja sich 81 gegründet, haben sich dann auch Tears for Fears genannt. Aber vielleicht fange ich noch viel früher an. Die beiden, Roland Orzabal und Kurt Smith, haben sich ja schon als Teenager auch kennengelernt. Haben so mit 13 angefangen, zusammen Musik zu machen und haben dann auch immer wieder in verschiedenen Bands gespielt, bis sie dann eben auch beschlossen haben, ja, wir gründen jetzt nochmal eine eigene Band und sie nannten sich dann erstmal History of Headaches und haben sie dann umformiert in eben Tears for Fears und dieser Bandname ist schon irgendwie auch Programm geworden, denn sie haben sich mit dem US-amerikanischen Psychologen Arthur Janoff beschäftigt, der die sogenannte Urschreitherapie praktiziert hat. Das berühmteste Beispiel ist in dem Fall John Lennon. Mhm. Der hat sich therapieren lassen, schon 1970 zusammen mit Yoko Ono. Und das war der berühmteste Vertreter. Und
wenn ich kurz unterbreche, da geht es, glaube ich, darum, quasi durch Schreien und durch
und
alles
weinen,
rauslassen und weinen, so die
Kindheitstrauma
zu heilen. Ne?
Genau, eben den Schmerz loszulassen. Mhm. Und ein Kapitel in diesem Buch, Primal Scream heißt das Buch, heißt Tears for Fears. Also die Tränen für Ängste sozusagen. Mhm. Und auf ihrem ersten Album, dann eben auch The Hurting, haben sie diese Kindheitstraumata ja dann schon angefangen in Songs zu bewältigen. Kindheitstraumata in dem Sinne, man erfährt nicht so viel von den beiden in der Kindheit. Man kann nur sagen, sie sind beide 61er Baujahr, wenige Monate auseinander. Und sie sind, und das fand ich besonders interessant, sogenannte Sandwich-Kinder, also Mittelkinder. Jeder von beiden hat ein älteres Geschwisterteil und ein jüngeres Geschwisterteil. Und sie sind so praktisch die Kinder in der Mitte. Mhm. Und bei Ronald Orzabal kommt es zusätzlich dazu, dass eben die Mutter ist Engländerin, der Vater ist argentinisch-spanischer Franzose, also die Suche nach dem, wo gehöre ich hin in die Welt. Und der Vater war auch schwer krank über viele Jahre. Und man kann sich vorstellen, dass da eben auch ja ein gewisses Aufmerksamkeitsdefizit möglicherweise in der Kindheit stattgefunden hat von den Eltern. Das ist aber Spekulation. Also da gibt es jetzt nicht wirklich...
Das stimmt schon. Also was ich weiß, ist, dass sein Vater eine Künstleragentur gegründet hat, weil er teilweise ans Bett gefesselt war. Und da sprangen die ganze Zeit irgendwelche schrillen Zirkusleute, Schauspieler, Musiker rum.
Die Mutter war auch Tänzerin.
Ja, genau. Also das war keine normale, er sagte, er hatte keine normale Kindheit, keine normalen Eltern. Und die hatten mutmaßlich, ich gebe dir da recht, nicht viel Zeit für ihn. Und da hat wirklich Aufmerksamkeit gefehlt. Und da hat er sich eben andere Sachen gesucht. Mhm.
Wir sind dann jetzt mal im Jahr 84 und gehen auf die Aufnahmen zu. Sie haben dann angefangen, Songs zu schreiben, aufzunehmen. Erstmal im Studio ihres Keyboarders, nämlich bei Ian Stanley in Bath. Da das ist ja praktisch ihre Heimat, ihr Heimatort.
Und prominenter Ort, kommt doch Peter Gabriel, glaube ich, her, ne?
Ja, genau. Sehr schön. Ich hab, ich bin mal auf Kurztrip gegangen bei Google. also Reisetipp. Aber genau, er hatte ein Home-Studio und hat eben, dann haben sie schon irgendwie erste Demos gemacht, haben Ideen aufgenommen. Der Produzent, den sie auch schon für The Hurting hatten, Chris Hughes, kam dann auch und ist auch immer wieder rausgeflogen, wenn sie sich nicht einig waren, wie jetzt ein Song klingen soll oder was sie jetzt machen wollen. Dann sind sie aber hergegangen, das finde ich ganz besonders interessant. Sie hatten ja schon einen großen Erfolg mit dem Debütalbum und auch mit dem Titel Mad World. Und dann haben sie dieses Geld genommen und haben tatsächlich so 25 Autominuten von Bath südlich in einem Ort ein Anwesen gekauft und das zu einem Studio umgewandelt, in dem sie dann dieses Album aufgenommen haben. Das war die sogenannte Wool Hall in Beckington. Und das ist praktisch wirklich JWD, kann man sagen. Und es gibt eine deutsche Künstlerin, die hat dort mal ein Album mischen lassen, nämlich Nur nach vorn. Das ist Julia Neigel und die habe ich ganz kurzfristig angerufen. Sie hat erzählt, wie das da so aussieht.
Soweit ich mich erinnere, stand ein großer Baum, zumindest ein Stamm, mitten im Aufnahmeraum, der hochging bis an die Decke. Es war der Baumstamm, der immer drin stand und den sie nicht entfernt haben. Die Wool Hall bestand aus ganz viel Holz. Es klang wunderbar. Es war eine sehr warme Halle, die sehr schön eingerichtet war. So ein Studio mit verschiedenen Räumen, aber eben ein sehr großes Gebäude. Und dazu kam, dass es ein Residential Studio war. Das bedeutet, dass man dort wohnen konnte, dass man dort übernachten konnte. Und das Farmerhaus, in dem ich schlief, das bestand halt ganz viel aus Holz und süßen, typisch englischen Landhausstil, Sofen und einer ganz süßen Küche, in der dann auch eben eine Köchin war und die hat auch das Haus geputzt, die Geschichten über einen Hausgeist erzählte und über die Tradition des Geländers. Das war sehr alt. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie in einem Film von Inspektor Barnaby.
Ja, und dann sind wir bei Tears for Fears und die haben dann eben dieses Album, was wir heute besprechen, Songs from the Big Chair, dort aufgenommen am Arsch der Welt.
Aber ein sehr schöner Arsch, wenn man das so in Glauben schenken darf. Es ist, klingt wirklich sehr gemütlich. Dave, warum ist Songs from the Big Chair für dich ein Meilenstein?
Nee, also ganz objektiv gesehen, es ist natürlich ein extrem erfolgreiches Album und eines der einflussreichsten Pop- und Synth-Pop-Alben der 80er. Grandioses Songwriting, tolle Musiker, eine Hammerproduktion, brachialer Sound, der heute immer noch frisch und knackig und fett klingt, finde ich. Ja. Dies für Fears schaffen damit einen Durchbruch in der breiten Schicht von Musikliebhabern, weil sie eben so ein bisschen schrauben am Synth-Pop in Richtung Rock und Pop. Es passt einfach alles. Und jetzt mal komplett unobjektiv gesagt, ich habe das Album mit 13 gehört und die Wirkung, die das damals hatte, die kann ich echt kaum beschreiben. Ich war eins mit der Musik. Das war die perfekte Musik für den Zeitpunkt in meinem Leben. Perfekt. Ich kann nur sagen, die Platte hat mich glücklich gemacht in dem Moment.
Oh, wie schön.
Und das tut sie heute noch, 40 Jahre später.
Ach, das tut gut, so einen glücklichen Menschen hier im Studio zu haben. Den Meilensteine-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Und welcher Song eignet sich besser als Albumopener wie dieser Mega-Hit? Hier kommt Shout! Schaut, ein ikonischer Song der 80er, wenn nicht der ikonische Song der 80er, Dave. Du hast bei uns in der Vorbereitung geschrieben, es fertig zu kriegen war ein Monster. Erzähl uns, wie TF24s dieses Monster gebändigt haben.
Ja, es hat einfach gedauert. Also der Anfang war einfach. Roland Orzabal, der hat übers Wochenende eben in der Nähe von Bath mit Ian Stanley rumgewerkelt, also mit dem Keyboarder, dem das Studio ja eigentlich gehört hat. Und Roland hatte ein Drumbeat vom Drumcomputer, eine Lindrum und so eine Basslinie auf dem Synthesizer. Und dann ist ihm irgendwie die Idee gekommen, also dem Roland darüber, Shout, Shout, Let It All Out zu singen. Mhm. Also er hat gesagt, ist mir irgendwie aus dem Song-Universum zugeflogen.
Ja, wie so oft, ja.
Das ist oft so, ja. Und der Produzent des neuen Albums, Chris Hughes, der hört sich das montags morgens an was die da gearbeitet haben. Hier im Originalton aus dem Interview von der Special Edition des Big Chair Albums, da erzählt Hughes, wie der Keyboarder Ian Stanley den Roland Orzabal über ihn dazu drängt, ihm den Song überhaupt mal vorzuspielen. Ich fasse das Wichtigste auf Deutsch hinten dran zusammen. Also so erzählt der Hughes das in Englisch.
Monday morning I turned up and Ian said, you have to get Roland to play you this song. It's called Shout and it's astounding. He has a chorus and a drum beat and a little bass synth. And I said, let's hear it. And Roland was like, oh, well, Ian insisted and he played it. And he hit the bass synth and just started singing Shout, Shout, Let It All Out. And I said, we're doing it. We have to stop everything and record this now.
Jetzt, also Producer Chris Hughes erzählt hier, er hätte damals so reagiert, alles sofort stehen und liegen lassen, wir nehmen jetzt diese Songidee auf. Roland Orzabal war erst zurückhaltend, aber Chris Hughes, der hat sofort erkannt, da entsteht was ganz Besonderes, hat sofort das Potenzial von Shout erkannt und der Keyboarder und Co-Songschreiber Ian Stanley sowieso. Und was sie gehört haben, hat ungefähr so geklungen, hier entnommen aus einem frühen Demo. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on. Also der Drumbeat ist da, die Basslinie. Und Roland hat dann einfach so drüber gesungen, den Refrain. Mehr war es erstmal gar nicht.
Das ist großartig. Ich habe Gänsehaut. Du merkst einfach, das ist die Geburt eines Mega-Hits.
Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja.
Aber wie das ja immer so schön ist, auch gerade Roland Orzabal lässt ja Musik nicht im luftleeren Raum entstehen.
Da also war wieder der luftleere Raum.
Ja, da war er wieder. Wir, wir werden da in dieser Folge noch öfter drauf zurückkommen, dass es doch auch häufig Vorbilder gibt für bestimmte Songs oder Inspiration, möchte ich sagen. Ich finde das auch vollkommen legitim für Popmusik.
Das ist Musik.
Und das ordnet einen ja auch ein in einen bestimmten Zeitgeist und auch in eine bestimmte Gruppe von Bands, zu der sich ja auch Tears for Fears zugehörig gefühlt haben. Und eine Band davon, das sind die Talking Heads. Und,
hatten wir ja auch schon im Meilenstein.
Ja, genau. Ja. Und Roland Orzabal hat sich den Song Seen and Not Seen mal vorgenommen und hat damit ein bisschen rumgespielt. Das ist der Rhythmus von Seen and Not Seen. Und das klingt schon nach Shout.
Ja.
Shout, shout, let all out. And these are the things I can do without. Come on. Also man kann sich schon vorstellen, dass es tatsächlich so ein bisschen auch eine kleine kompositorische Grundlage war.
Ich hatte ja eingangs schon gesagt, es war eine Weiterentwicklung auch in rockige Richtung und die Talking Heads aus den USA, die waren definitiv auch, was das betrifft, eine Inspirationsquelle. Die Band Tears for Fears, die haben einfach auch viele Rocksachen aus der Zeit gehört. Nicht nur das, sondern auch Bruce Springsteen und sowas. Und die haben immer und immer wieder auch Rockgitarren in diese Hits eingebaut, eben auch bei Shout, haben beim Arrangement darauf geachtet, dass da noch mehr Texturen dazukommen. Und das waren eben nicht nur Synth- und Drumcomputer, sondern fette, powermäßige E-Gitarren. Hört euch mal das Solo aus Shout an. Ich habe mal eine Stelle genommen, die aus dem Extended Maxi-Mix kommt, wo die ein bisschen stärker rausgemischt ist, dass man die wirklich mal analysieren kann. Also hier ist das Gitarren-Solo von Shout etwas deutlicher.
Schön.
Also, das ist doch der absolute Knaller. Ja. Ich meine, das ist hier ein Weltklasse-Gitarrist, der dann Solo spielt. Ne? Das, also, Roland Orzabal ist von Haus aus ein Gitarrist und kein Keyboarder.
Ja, und auch aber, sehr songdienlich. Ne? Es ist ja eine wunderschöne Melodie, die er da spielt. Kein Gekniedel.
Und dann im Mix türmt sich das eben mit diesen ganzen Sounds, die sich immer weiter aufbauen, türmt sich das auf. Aber es hat eben viel, viel Geduld gebraucht, das alles zu bauen. Das war ja deine Ursprungsfrage. Ja. Und zum Beispiel auch die Strophen für Shout, die sind erst in letzter Minute entstanden, weil die einfach so viel am Sound gebastelt haben und die frühen Rough Mixes, also die frühen Mixe davon, die haben nur den Refrain.
Aha. Das, also ich wäre schon froh, wenn ich mal nur so einen Refrain hätte. Also gut. Unsere Meilenstein-Elektrofachkraft Sascha Simnobeck, der hat uns auch mal wieder geschrieben und uns unter anderem auf den Drum-Sound bei Shout hingewiesen. Da gibt's im Netz eine super spannende Videoserie, nämlich Behind the Drums. Und in einer Folge wird erklärt, wie die Schlagzeugspuren mit Hilfe des berühmten Lin Drum Computers entstanden sind. Wir verlinken das Video in unseren Shownotes und die gibt's verlässlich auf swr1.de. Schon der Anfang mit Triangeln und Kuhglocke ist ja schon einfach nur genial. Und dann treffen wir soundmäßig einen alten Bekannten wieder namens John Bonham, Katharina.
Ja, der im Prinzip mittrommelt, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon fast 4 Jahre tot ist. Okay. Also zum Zeitpunkt der Aufnahmen. Ja. Er ist ja 1980 gestorben, aber...
John Bonham. Schlagzeuger bei...
Von Led Zeppelin. Ja. Genau, und er spielt aber hier mit. Und zwar haben sie tatsächlich aus dem Led Zeppelin-Titel When the Levee Breaks...
Da ist er wieder.
haben sie die Bass und die Snare isoliert, was ja sehr, sehr gut geht bei diesem Song. Und das ist für mich auch der einzige Grund, warum man da die Samples rausgenommen hat, weil sie eben frei stehen. Ja. Wann steht denn ein Schlagzeug schon mal wirklich so frei wie bei diesem Song? Ich habe es mal zusammengeschnitten. So klingt When the Levee Breaks. Steht frei, die Sounds. Und jetzt die Bass. Habe ich mal isoliert.
Ja.
Und jetzt die Snare. Und die kann man natürlich wunderbar in diesen Lin Drum Computer drauflegen auf die einzelnen Pads und dann ansteuern. Und so ist der Rhythmus entstanden.
In dem Video wird noch erklärt, dass das so einfach nicht war, weil man musste die E-Proms austauschen bei dem Apparat. Eine ganz komplizierte Geschichte. Guckt sie euch an. Es ist spannend erzählt, wie dieser Sound entstanden ist. Können wir jetzt nicht im Detail. Für Nerds, schaut es euch an. Wir haben es verlinkt.
Aber für Nerds ist das richtig geil. Richtig geil.
Verlinkt in den Shownotes.
Ich hatte großen Spaß daran.
Ja, ich find's immer wieder grandios, wie solche ikonischen Sounds immer wieder da sind. Wir hatten es jetzt zuletzt bei Midnight Oil und Blue Sky Mining, wo der Drumbeat nachgespielt wird und ähnlich mit einem ähnlichen Sound. When the Levee Breaks ist einer der Urväter des Rock. Unfassbar. Einige von euch haben sich schon die Meilensteine-Folge zu Tears for Fears, The Seeds of Love angehört. Wenn nicht, hört sie euch gerne an. Steht noch in der ARD Audiothek. In der Folge haben wir schon darüber gesprochen, was Katharina vorhin erwähnt hat, dass Roland Ozable und Kurt Smith Anhänger des amerikanischen Psychologen Arthur Janoff waren. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Urschreittherapie. Wenn Tears for Fears Anhänger der Urschreittherapie sind und es im Refrain heißt, schrei, schrei, lass es alles raus, dann könnte man meinen, dass es genau darum wieder geht. Es ist aber nicht ganz so einfach bei Tears for Fears, Katharina.
Ja, man könnte es meinen, aber in dem Fall gibt es auch noch eine zweite Deutung, die die Band auch selbst in die Welt gesetzt hat. Das ist nämlich aus ihrer Perspektive auch ein sehr politischer Song. Mhm. Also es geht darum, wir haben ja die Spannung des Kalten Krieges gerade, ne? Also die liegen offen und es geht darum, seine Stimme für den Protest zu erheben. Shout, shout, let it all out. Und das so eine Art auch Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Sie haben auch immer davon gesprochen, sie wollen eine Art All You Need Is Love Vibe in diesen Song mit einbringen. Dieses Gemeinschaftsgefühl, zusammenstehen, zusammensingen und eben auch das rauszuschreien. Und ja, die Urschreitherapie kann man da auch wunderbar mit rein, weil da geht es ja auch darum, den Schmerz rauszuschreien. Dave meldet sich.
Definitiv, um all das, was einen an Weltschmerz auf den Geist geht oder auf der Seele liegt, rauszuhauen. Auch Hunger, Macht, Gier, all das wegschreien war die Idee. Und die wichtige Zeile, these are the things I can do without. Also ich hätte es gern ohne diesen ganzen Mist.
Ja.
Das ist auch eine entscheidende Zeile in dem Song.
Mhm. Wahrscheinlich sind ja beide Lesarten möglich. Das ist ja der Witz an einem guten Song, dass jeder für sich selbst was Passendes draus finden kann. Aber die menschliche Psyche ist auf alle Fälle eins der Lieblingsthemen von Tears for Fears. Auch der Albumtitel Songs from the Big Chair hat was mit Psychologie zu tun, Dave.
Ja, es gibt diesen amerikanischen Fernsehfilm von 1976 von Warner Brothers. Sybil heißt der. Es ist die Titelfigur, eine junge Frau, gespielt von Sally Field, die wir alle kennen, zum Beispiel als Mama in Mrs. Doubtfire. Ne? Aber die Sybil ist eine sehr ernste Rolle, eine junge Frau, die eine multiple Persönlichkeitsstörung hat, so würde ich das mal nennen, ohne jetzt ein Fachmann zu sein. Sie hat, glaube ich, 16 verschiedene Persönlichkeiten und bei der Psychotherapie, bei der Behandlung, da sitzt sie am liebsten bei ihrem Analytiker. Und da sitzt sie in einem großen Stuhl, in dem sie sich wohlfühlt. Und daher kommt der Name, Songs from the Big Chair. Und das Witzige ist, diese 8 Stücke auf dem Album, das ist so ein bisschen die leicht verkopfte Idee, sind auch 8 verschiedene Persönlichkeiten.
Ah, also das ist so ein bisschen, also ist tatsächlich so eine Art Konzeptalbum am Ende.
Ja, ohne das jetzt so zu nennen, aber ich habe das immer so ein bisschen lustig gelesen. Also schwarzer Humor, schwarzer britischer Humor. Ja. Aber auch, es ist auch gleichzeitig wieder ernst gemeint. Aber das ist sozusagen so ein bisschen der Unterboden dafür, für diesen Hintergrund.
Das hat Roland Ozable auch mal gesagt. Er wollte, dass das Album heißt Songs from Something. Also, weil eben jeder Song eine eigene Persönlichkeit hat, anders als ja auf dem Debütalbum The Hurting, wo es ja um den Schmerz geht, ein Trauma zu bewältigen aus der Kindheit. Mhm. Und hier ist es so, dass eben jeder Song seine eigene Persönlichkeit hat. Und dann gab es anscheinend auch noch im Studio von Ian Stanley einen dunkelbraunen Sessel, in dem sie sich gerne niedergelassen haben. Also Songs from Something, Songs from the, das hat, glaube ich, alles einfach gepasst in dem Moment.
Das hört sich so an, ja. Wo wir gerade bei der Identität sind, nehmen wir uns mal das Plattencover vor. Man sieht ein Bild von Roland Ozable und Kurt Smith, die beiden Masterminds von Tears for Fears, aber da gab es ja noch den Schlagzeuger Manny Elias und Keyboarder Ian Stanley. Waren das dann nur Angestellte, Katharina?
Das waren nicht nur Angestellte, das waren schon auch Bandmitglieder. Aber es war immer klar, die beiden sind das Duo, das vorne steht. Und das war so gewollt und das war, das hatten sie sich auch so abgeguckt von Bands wie OMD oder auch Soft Cell. Das war diese Zwei-Mann-Band-Formation und die anderen, das waren Musiker, die gehörten dazu. Die haben ja auch gut miteinander gearbeitet. Mhm. Aber es ist schon so, dass, also für mein Gefühl ist es Roland Ozable, der so die Fäden in der Hand hat und der so auch Kurt Smith mit der Band auch verknüpft, weil er so auch in gewisser Form der musikalische Leiter ist. Und ich finde, dass man das auch sieht auf dem Plattencover. Mhm. Wir haben ja Kurt Smith rechts auf der rechten Seite so leicht ein bisschen nach unten gesetzt und Roland Orzabal kommt so von hinten und man hat ihn, er hat wie so ein bisschen wie Kurt Smith im Arm, also er gibt ihm wie eine Art Rückendeckung, mhm, so ein bisschen Schutz von hinten. Und so habe ich es empfunden.
Dave?
Also sie haben definitiv diesen britischen Synthpop-Duo-Vibe, yeah, der total innen war damals, völlig, yeah, völlig richtig. Und sie gucken immer sehr ernst. Das hat auch dazu gehört. Das war, die haben selten gelächelt. Diese
Scheiße angezogen, diese, und ernst gucken.
Nö, in den 80ern war das alles schick, was sie getragen haben und die Frisuren halt. Aber was ich zu Ian Stanley noch sagen wollte, der nimmt wirklich nochmal eine besondere Bedeutung ein, weil der ist im Grunde genommen für die kommerzielle Keimzelle von Tears for Fears verantwortlich, weil der hat den beiden Jungs, Roland und Kurt, sein Studio, als das noch ein 8-Spur-Demo-Studio war, zur Verfügung gestellt. Erst wollte er gar nichts haben, dann haben die anderen beiden aber darauf bestanden, schon so ein bisschen mit Abstand, nee, wir bezahlen die schon. Mhm. Und so hat sozusagen die Geschichte der beiden angefangen, dass sie dann auch Sachen gemeinsam aufgenommen haben. Und Ian Stanley wollte immer der Dritte im Bunde sein, in der Band, dass obwohl er so viel Einfluss hat, er auch die Sachen mitgeschrieben, schaut als Co-Autor. Ja. Ja. Und trotzdem ist er nie offizielles Mitglied geworden, aber halt sehr, sehr im engen Kreis. Ohne den wären diese Hits auch nicht entwickelt worden, weil er hat ja das Potenzial gesehen und hat auch immer auf ihn eingewirkt, zusammen mit dem Producer Chris Hughes. Wir müssen an diesen Sachen weiterarbeiten. Also super wichtig, wenn auch nicht offizielles Mitglied.
Ja, es ist ja auch auf der Platte ganz interessant, über die vier hinaus, es sind eine Menge Studiomusiker mit am Start. Ne? Das war eine richtig fette Produktion. Ja, und wie das so oft ist bei großen Songwriter-Duos, das geht manchmal nicht so ganz lange gut. Keine ganz einfache Paarbeziehung zwischen Roland Orzabal und Kurt Smith, jedenfalls über die Jahre. In den 90ern haben sie sich dann getrennt und sogar nur noch über Mittelsmänner miteinander gesprochen. Inzwischen sind sie wieder zusammen unterwegs und verstehen sich wohl auch wieder. Ob sie eine Paartherapie gemacht haben, weiß ich nicht. Wenn ihr euch für Beziehungsthemen interessiert, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Paartherapie heißt das Werk, gibt authentische Einblicke in Therapiesitzungen. Gleichzeitig bekommt ihr auch Werkzeuge an die Hand, die ihr, solltet ihr vergeben sein, in eurer Beziehung anwenden könnt. Die neue Staffel des Podcasts von NDR 2 mit Paartherapeut Erik Hegmann findet ihr in der ARD Audiothek. So, von den Beziehungsproblemen zurück zu Songs from the Big Chair. Der dritte Titel auf dem Original-Vinyl ist das eben schon angesprochene Everybody Wants to Rule the World, war die dritte Single-Auskopplung. Ein Mega-Erfolg und von vielen Kritikern neben Shout als einer der besten Songs der 80er gefeiert. Dabei wäre der Song beinahe gar nicht auf dem Album gelandet. Unglaublich. Hier ist Everybody Wants to Rule the World. Stimme, mein lieber Herr Gesangsverein, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Everybody Wants to Rule the World, der Superhit, der beinahe nicht auf dem Album gelandet ist. Erzähl uns die Geschichte, Dave.
Ich glaube, den Song hätte es vielleicht überhaupt nie gegeben. Der Producer Chris Hughes beschreibt diese Szene an einem Nachmittag im Studio eben bei Bath, damals 84. Roland Orzabal schrammelt auf einer Akustikgitarre, ein paar Akkorde und Hughes wird hellhörig. Aber Orzabal, wieder typisch, ach, das ist nix, ich spiele nur ein paar Akkorde, ist nicht so wichtig. So eine Mischung aus Sturheit und Schüchternheit, ja. Und Hughes baut mit einem Sequenzer dann so ein paar Noten drumrum und das Ganze in einem Shuffle-Beat. Und da entsteht irgendwas ganz Großes. Ich lasse Chris Hughes mal im Original erzählen und dann gleich nochmal den Rest von mir auf Deutsch zusammengefasst.
Roland on an acoustic guitar one afternoon was just strumming ging, ging. And I heard it once and said, what's that? Oh, nothing. Classic Roland. Oh, nothing. Just a couple of chords. And it was in the shuffle beat. Ging, ging. And I'd bought a little MIDI sequencer. And I took the notes and just on a synth, just had ging, ging, and a dun, 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 little beat on the go. Roland was fantastically not interested.
Also, Roland Ausubel hat überhaupt kein Interesse daran gehabt, das weiter zu verfolgen. Aber Chris Hughes erzählt, wie sie dann auf Roland eingeredet haben, dass sie den Song doch aufnehmen, weiterentwickeln sollen. Der hatte aber eben keinen Bock. Und das ist jetzt im Ton nicht mehr drin. Rolands Frau Carolyn fand den Song auch toll und die wurde vorgeschickt, den Roland zu überreden. Und die Carolyn, die hat tatsächlich den Unterschied gemacht. Sonst ist meine These, würden wir den Mega-Hit Everybody Wants to Rule the World vermutlich nicht kennen.
Ja, das ist sehr tragisch. Und dieser Shuffle-Rhythmus von dem Rhythmus.
Shuffle-Rhythmus.
Oh, Shuffle-Rhythmus.
Nur mal ein Knoten aus der Zunge.
Von dem Chris Hughes erzählt, der wurde wiederum von zwei anderen Songs inspiriert. Katharina, wieder mal so eine Wundertüte, die viel Inspiration beinhaltet. Ja,
ich habe mich mal wieder mit der rhythmischen Vorlage beschäftigt und die kommt tatsächlich in diesem Fall von den Simple Minds aus dem Jahr 83 und das war der Titel Waterfront. Würde genauso funktionieren. Ja. Aber das hat nicht gereicht, dieser Titel. Sie haben sich dann auch noch bedient bei einem britischen Funk-Act, nämlich bei Lynx und dem Song Throwing Away the Key. Wir sind wieder drinne. Und dadurch, dass sie das beides irgendwie übereinander geschoben haben, wird es dann auch fetter vom Sound her. Und also das sind auch laut der Band tatsächlich die beiden Songvorlagen, Inspirationen, die hier für den Song irgendwie Pate standen.
Ich hör den Groove da total raus, dieses Treibende.
Yeah.
Und muss man ja auch sagen, zum Bassspiel von Kurt Smith kommen wir nachher noch, der ist ein unfassbar guter Bassist.
Ja, auf jeden
unfassbar.
Fall. Ja.
Also die Qualität eines Mark King von Level 42, definitiv. Mhm. Weltklasse.
Es kommt noch eine weitere Inspiration dazu, nämlich was den Titel angeht. Das hat Joe Strummer von The Clash mal in einem Interview erzählt. Die Zeile Everybody Wants to Rule the World kommt nämlich auch in dem Clash-Song Charlie Don't Surf vor. Passt mal auf. Und tatsächlich hat Joe Strummer einige Zeit nach der Veröffentlichung von Everybody Wants to Rule the World Roland Ausubel zufällig im Restaurant getroffen und Strummer so zu Ausubel: Du schuldest mir noch einen Fünfer. Und Ausubel greift wortlos in die Tasche und gibt Strummer eine 5-Pfund-Note.
Das war aber günstig.
Ja, so erzählt Joe Strummer die Geschichte. Nein, das ist halt dann Punk mit den 5 Pfund.
Da muss man dazu sagen, dass tatsächlich Ronald Ausubel einen anderen Text ursprünglich hatte. Der hieß nämlich Everyone Wants to Go to War. Und Chris Hughes war es, der tatsächlich darauf bestand, dass er bitte diesen Text ändern soll.
Okay, und dann hat er sich doch mal Charlie Don't Surf angehört.
Vielleicht.
Wer weiß, vielleicht. So, aber zurück zum Song. Wenn man das sich mal überlegt, dass die Nummer beinahe verworfen worden wäre, bevor sie überhaupt eine Chance gehabt hätte, auf das Album zu kommen. Tja, und dann ist Everybody Wants to Rule the World am Ende der Schlüssel für den größten Markt der Welt, Dave.
Ganz eindeutig, der Song hat den US-Markt geknackt für Tears for Fears. Die amerikanische Plattenfirma, die war sehr clever. Die haben auch Shout, was ja bei uns schon eine ganze Weile ein großer Hit war, Nummer 1 in Europa, zurückgehalten und die haben Everybody Wants to Rule the World zuerst als Single in den USA rausgebracht. Der Song hat genau das geliefert, was alle gesucht haben, nämlich einen Drive-Time-Hit, also in den USA Fenster runterkurbeln, die Straße lang und irgendwie gute Laune, Gas geben, die Freiheit des Momentes genießen. Und so in die Richtung hat der Plattenmanager für die USA auch Dave Bates ganz klar gepusht. Und Producer Chris Hughes und Keyboarder Ian Stanley, die waren da auch sehr aufmerksam und haben eben das Potenzial des Songs Gott sei Dank vorangetrieben, haben wir ja gehört. Und Ergebnis Nummer 1 in Amerika, übrigens auch wegen des Videoclips, der auch perfekt in die Blütezeit von von MTV gepasst hat, auch so mit Autofahren auf der Landstraße, USA, Lebensgefühl. Und die Single Shout ist wegen dieser Steilvorlage eben auch Nummer 1 geworden, weil sie danach veröffentlicht worden ist, weil die eben clevererweise die VÖ rumgedreht haben. Zweimal Nummer 1 in USA, der Markt war in der Tat damit erobert. Wahnsinn.
Toll.
Und es gibt sogar eine textliche Referenz im Song auf Shout.
Ja.
Nämlich die Textzeile So sad they had to fade it, weil sie nämlich in Großbritannien Shout ausgefadet haben. Das hat die Plattenfirma, das wollte die unbedingt haben, weil es sonst zu lang geworden wäre fürs Radio. Und das haben sie in dieser Textzeile hier verewigt.
Die letzte Nummer der A-Seite des Original-Vinyls ist Mother's Talk. Und achtet mal hier auf die Streicher am Anfang. Vielleicht kennt ihr die irgendwoher.
Bass. Sehr gut.
Die Single von Mother's Talk war nie sonderlich erfolgreich. Auch Roland Orzabal war nie wirklich zufrieden damit. Er hat mal gesagt, dass es vielleicht ein erfolgloser Versuch war, den Sound der Talking Heads zu imitieren. Unbekannte Streicher, die wir gleich klären werden, die Talking Heads, und das alles klingt etwas verwirrend. Was war da los bei der komplizierten Geschichte von Mother's Talk, Dave?
Mother's Talk war der erste Song, an dem Tears for Fears im Prinzip für das Album gearbeitet haben. Ein halbes Jahr vorher, da war vom Album noch gar nicht konkret so die Rede, sondern das war der erste Song, an dem sie gewerkelt haben. Sie wollten etwas weg von dem dünneren Sound vom Vorgängeralbum The Hurting. Damit waren sie nicht so richtig zufrieden gewesen. Haben erstmal neue Leute gesucht dafür, nämlich The Clash-Produzent Bill Price und dessen Tonmann Jeremy Green. Die haben Mother's Talk vermutlich in einer leicht angepunkten Version eingespielt, würde ich mal sagen. Ich habe die nie gehört. Ich glaube, man kann sie auch nicht hören, aber der Dave Bates von der Plattenfirma hat dann gesagt, nee Leute, so nicht. Kurt und Roland hatten auch das Gefühl, nee, das funktioniert nicht, und dann hat man doch wieder Chris Hughes vom Debütalbum als Producer geholt. Also hatten wir vorhin schon so ein bisschen hin und her. Und dann haben sie eben die bekannte Albumversion von Mother's Talk produziert, auch mit der Prämisse, einen fetteren, treibenden Sound zu kreieren, und den hat man auch gehört, dieser Blubberbass, ne? Und die Rockgitarren da drauf auch schon. Das Ganze sollte halt radiotauglicher werden. Ich glaube, der Talking Heads Einfluss an der Stelle, der ist so ein bisschen verloren gegangen. Also der war da nicht mehr so im Endprodukt. Komischerweise mit dem Endprodukt auf dem Album war die Band von Mother's Talk nie so richtig zufrieden. Für den US-Markt haben sie dann eine komplette Neuaufnahme gemacht.
Okay.
Also kein Remix, sondern eine Neuaufnahme. Die fand auch Roland besser. Version 3, wenn man so will. Yeah. Ne? Dritter Versuch. Ich finde Mother's Talk auf der Platte gar nicht so schlecht. Bisschen überproduziert. So diese Orchester-Hits. Und auch dieser Manilow-Streicher-Sample.
Da war's. Ja. Barry Manilow.
Ja, genau. Kathi, wir können, glaube ich, auch zeigen, wo genau der herkommt. Ne?
Ihr kennt also Barry Manilow. Das ist der mit Mandy.
Ja. Ja, Progressive Pop, würde ich sagen, an dieser
Barry
Stelle.
Manilow?
Nein, hier, Mother's
Barry
Talk.
Manilow?
Mother's
oh,
Talk. Nein, das nicht. Ich bin doch bei Mother's Talk, ihr Lieben. So, zurück zum Album Mother's Talk. Progressive Pop an dieser Stelle. Ja. Wir haben ein Streichersample von Barry Manilow. Copacabana. Hier ist der Anfang von Mother's Talk. Und hier dann die Streicher aus Copacabana. Man kann sich vorstellen, dass es daraus entnommen ist.
Ja. Ich habe mich schon gewundert, dass du. Ich hatte nämlich auch an Copacabana gedacht, und das würde ich jetzt nicht als Progressive Pop bezeichnen.
Nein!
Aber das war sehr lustig.
Ja. Okay, haben wir das auch geklärt. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, unser Hörer Oliver Mann aus Ulm möchte mehr zum Bass-Sound der Nummer erfahren. Mal sehen, ob wir helfen können. Hier kommt erstmal das Bass-Solo in Mother's Talk.
Brachial.
Ja. Ich sag ja, da ist Kurt Smith.
Wahnsinn.
Unfassbar, der Mann.
Sehr stark. Wühlbass, aber irgendwie nachvollziehbar. Auch kein Gekniedel, ne?
Ja, eigentlich imitiert
das ist virtuos. Virtuoses Bassspiel. Das ist
deshalb sage ich Marking, eine Linie. Und der imitiert im Prinzip diesen brodelnden Synthi-Bass so ein bisschen. Ja. Ne?
So, zum Sound dieses großartigen Bassisten Kurt Smith. Nach meinen Recherchen stammt der Sound vom Ibanez Roadster 2 RB850. Oder RB850, ein typisches 80er Instrument. Kräftiger und klarer Sound kommt von zwei Humbucker Pickups. Das sind Tonabnehmer mit zwei Spulen. Kommt also mehr Strom, mehr Output aus dem Bass selber raus. Der Witz beim Roadster ist der Duo-Soundschalter. Mit dem kann man nämlich die zwei Spulen des Humbucker Pickups, auch Coils genannt, wieder trennen. Also dann hat man wieder nur eine, also Single Coil. Und das macht den Bass charakteristisch, aber auch sehr vielseitig, weil der dann sehr klar klingt. Aber um Olivers Frage zu beantworten, es kommt noch was dazu, Katharina.
Ja, es ist eine Art Hommage, möchte ich sagen, von Kurt Smith an den Weather Report Bassmann Jacob Pastorius, der nämlich tatsächlich einen ähnlichen Sound auch spielt. Hab mal ein Beispiel mitgebracht.
Auch ähnlichen Stil, ja. Knurriger, würde ich sagen. Da spricht ja fast der Bass.
Ja.
Ist ein bisschen jazziger, der Bass. Ja.
Das stimmt, Katharina. Also da hört man die Verwandtschaft raus. Ich finde aber auch, mein Eindruck war auch, dass der Bass-Sound auch nochmal umspielt wird von diesen Synth-Bässen, die da noch drin sind, Dave. Ne? Also diese Synthesizer-Basslinien, die machen das natürlich in Abwechslung mit dem elektrischen.
Das ist so, als ob die beide umeinander spielen. Genau. Also der Kurt Smith imitiert so ein bisschen dieses Blubbern und dadurch vermengt sich das so. Und ich glaube, daher kommt das, kommt dieser spezielle Sound.
Ja.
Das ist Sounddesign im Grunde genommen. Es ist großartig.
Ja. Katharina, du wolltest noch was zur Komposition sagen.
Ich möchte diese Begriffe umspielen. Und was hast du eben noch gesagt?
Die wechseln sich gegenseitig ab.
Genau, das möchte ich nochmal praktisch in eine Kompositionstheorie packen. Ja, ist mir nämlich hier aufgefallen. Ich glaube nicht, und das möchte ich vorab sagen, dass Tears for Fears bewusst diese Kompositionstechnik angewendet haben. Yeah. Aber sie existiert und es ist ein Kompositionsprinzip aus dem 20. Jahrhundert. Mhm. Igor Strawinsky war ein Komponist, der das angewendet hat. Und zwar, ich nenne es gerne das sogenannte Baukastenprinzip.
Yeah.
Das heißt, man hat bestimmte Takte oder Rhythmen oder Phrasen oder Melodien, die wie Legosteine funktionieren.
Mhm.
Ja, also wir haben einen Rhythmus, der wird unten gebaut und dann kann ich aber den anderen Baustein oben drüber, muss ich nicht direkt oben drüber setzen, dann kann ich auch versetzt drüber setzen.
Dann hält die Mauer auch besser.
Genau, hält die Mauer, genau, wie so eine Legosteinmauer kann man sich das vorstellen. Und manche Steine sind ein bisschen länger, manche sind ein bisschen kürzer.
Ja.
Und so baut sich das zusammen. Das ist das sogenannte Baukasten Prinzip. Und interessanterweise ist das total geordnet, wenn man das in einer Partitur sieht. Aber für den Höreindruck ist es gleichzeitig total chaotisch. Ich bin jetzt nochmal hergegangen und habe diese Stelle rausgeschnitten in Mother's Talk, die ich meine, wo genau das eben hier auch passiert ist. Wir hören mal rein. Wir haben unten den Beat, dann kommt der Bass drüber, der immer mal aufblitzt, der immer mal da ist. Dann kommen hier noch Synthis dazu, die eine ganz andere Funktion haben, die so drüber stehen, oh, oh, oh machen, die ganz versetzt sind. Hört ihr das?
Ja. Ja.
So, die sind losgelöst von allem, was drunter passiert.
Krass. Ja.
Und dann kommt noch eine Stimme dazu. Und das alles ist wie eine Backsteinmauer gebaut.
Ja.
Igor Strawinsky hat das gemacht im Le Sacre de Printemps und da klingt es nämlich ähnlich. Wir haben den Rhythmus, wir haben die Streicher, die oben was anderes machen, die Bässe tief.
Ja.
Baukastenprinzip. Ja. Chaotisch, aber gleichzeitig geordnet. Und das ist, finde ich, liebe diese Kompositionsdinge und ich hab das auch selbst gerne gemacht und komponiert und ich finde das super und Tears for Fears haben es bestimmt nicht absichtlich gemacht, aber es klingt genauso wie eben hier.
Großartig. Stravinsky und Tears for Fears in einem Podcast. Wer hätte das gedacht? Die Lyrics von Mother's Talk gehen auf ein englisches Sprichwort zurück. Wenn Kinder in England Grimassen ziehen, sagen Mütter oft, pass auf, wenn der Wind sich dreht, bleibt das so. Das ist also die Aussage des Mother Talks, aber natürlich hat das noch eine zweite Ebene und die hat eben auch ganz viel mit den 80ern zu tun.
Ja, Roland Orzabal hat dann noch die Zeile eingefügt, when the wind blows, when the mothers talk, also wenn der Wind weht, ist da wichtig. Das ist der Titel des berühmt-berüchtigten Atomkriegs-Comic vom Briten Raymond Briggs. Von dem gibt's auch einen Trickfilm von 1985 ist er, glaube ich, und der ist schwer zu ertragen. Hat einen sehr starken Titelsong von David Bowie, ganz nebenbei bemerkt. Also der Song Mother's Talk von Tears for Fears hat so einen kleinen nuklearen Beigeschmack gekriegt, hat Roland Orzabal auch selbst gesagt. Im ursprünglichen Video, also im europäischen Video von Mother's Talk, kommt das gar nicht so rüber, aber im Video für den US-Markt, also das war ja eine komplette Neuaufnahme und auch das Video komplett neu, da sieht man das sehr deutlich, da bereitet sich eine Familie in einem Wohnzimmer auf einem Atomangriff vor, die hängen die Türen aus, um drunter Schutz zu suchen und so ein Quatsch, den die Regierungen damals erzählt haben, was man machen soll. Und das ist halt auch bitterböser Humor in dem Video. Und dass sich Tears for Fears auch mit, sag ich mal, Problemen in der Welt beschäftigt haben, das sagen sie auch mit der Zeile, it's time to put your clothes on and to face the world. Also es wird Zeit, dass wir unsere Klamotten anziehen und uns der Welt stellen. Aha. Und das ist, sag ich mal, im Kopf so eine Art Gegenentwurf zum Hurting-Album, wo sie ja sich selber, ihre Seele mit ihren Traumata nackig gemacht haben. Yeah. Wenden sie sich jetzt der Welt und den Problemen zu. Und ich finde das total spannend, welche Überlegungen da dahinter stehen, um so ein Album anders aufzusetzen, wie die Richtung des Albums ist. Das finde ich das finde ich mindestens genauso faszinierend wie Stravinsky in der Komposition, der möglicherweise da unbeabsichtigt reingeraten ist.
Kommen wir zu I Believe. Das ist der Opener der B-Seite des Originalvinyls. I Believe. Und nochmal zurück zu unserem Hörer Oliver Mann. Der hat ja geschrieben, auch das ruhige, jazzlastige Arrangement für I Believe hat Beachtung verdient. Da stimmen wir auch zu. Da zeigen Tears for Fears eine weitere neue Facette, Katharina.
Das war das Stück, was mich am allermeisten überrascht hat. Und das hat tatsächlich mit dem Text zu tun. Das hat aber auch vor allem mit dem Sound zu tun. Und auch hier gibt es eine Vorlage und irgendwie spielt auch beides miteinander rein. Also wenn ich kurz umreißen darf, worum es geht. Für mich steckt der voller Hoffnung eigentlich. Es geht um Weinen, um Schmerz loslassen zu können. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Jede Träne ist gut. So.
Ja, Tears for Fears. Ist immer wieder dabei.
Ja, aber auch so grundsätzlich. Ne? Tränen helfen ja auch, Dinge loslassen zu können. Ja. Und dieser Song hat aber eine Vorlage mal wieder und die stammt, die Ursprungsversion ist ein bisschen kompliziert. Ich habe mal die von Elvis Costello jetzt rausgesucht. Die Vorlage ist der Song Shipbuilding. Is it worth it? So, und wenn wir uns jetzt gerade nochmal den Anfang von I Believe anhören.
Yeah.
Wir haben sogar dieselbe Melodie. Yeah. Also, und die ganze Atmosphäre stimmt an dieser Stelle. In Shipbuilding geht es darum, dass Schiffe gebaut werden, weil Schiffe im Krieg untergegangen sind. Und die Städte, in denen die Schiffe gebaut werden, blühen wieder auf, auch finanziell. Und schicken aber gleichzeitig praktisch ihre Söhne der Stadt auf die Schiffe, um wieder zu kämpfen. Ja. Also das ist das Paradoxe, was hier stattfindet. Und Jetzt muss man dazu wissen, das ist ein Song, der ist geschrieben worden für eigentlich Robert Wyatt. Aha. Elvis Costello hat ihn nur zufällig vorher aufgenommen, ja, weil er ihn vorher gehört hat. Aber Robert Wyatt ist hier derjenige, für den auch I Believe gewidmet ist. So, das ist ein bisschen komplizierte Angelegenheit. Und Chris Hughes, der Produzent, hat nämlich ein Album von Robert Wyatt mit ins Studio gebracht. Und für Roland Orzabal ist Robert Wyatt einer der begnadetsten Sänger. Also er hat sich an ihm orientiert, er hat diesen Song geschrieben. Und irgendwie, finde ich, passt das auch zusammen. Diese Hoffnung, dieses Weinen, dieses Paradoxe auch, was mit Weinen irgendwie zusammenhängt, dass es gut ist, obwohl man ja eigentlich traurig ist und so. Also es ist eine wahnsinnig schöne Komposition einfach.
Ist sie. Und der Song an sich ist ein Widerspruch auf der Platte, der bei Tears for Fears immer so ein bisschen rauskommt. Der Wunsch nach fetteren, lagenreicheren Arrangements, über die haben wir schon gesprochen und die haben sie ja auch erreicht mit den großen Hits. Aber auf der anderen Seite, auch gerade bei der Tour, die danach gefolgt ist, wollten die auch immer so ein bisschen Musik mit Seele machen. Also es hat sie sehr bewegt, trotz der ganzen Technik, die in der Musik ist, trotzdem da Seele reinzubringen. Und der Song ist dann Paradebeispiel, denn eigentlich war eine Studiofassung von I Believe geplant, an dem sie auch gearbeitet haben. Aber dann haben sie sich doch für diese verletzliche, nackige Version aus einem Live-Konzert entschieden. Und im Video hat er obenrum nichts an, also sitzt nur mit seiner Jeans da. Also auch er sieht auch verletzlich aus in dem Moment. Das passt alles total zusammen. Und sie haben ja diese Live-Aufnahme auf dem Album auch genannt A Soulful Re-Recording, also eine Neuaufnahme mit Seele. Also auch das im Grunde dann ein Widerspruch in der Tears for Fears Welt.
Ja. Wenn ich jetzt den Songtitel des Songs, den wir jetzt besprechen, Head Over Heels höre, dann denke ich auch an ABBA und an The Mighty Mouse, Kevin Keegan, der das 1979 mal zum Head Over Heels in Love hieß. Das ist aber alles nicht unser Thema. Hier geht es natürlich um Tears for Fears und hier kommt Head Over Heels. Ein wunderschönes Intro.
Unbedingt.
Es baut sich total fein auf.
Unbedingt.
Herrliche Details.
Schön Pizzicato reingemacht.
Ja. Heels. Und zu dem Song schreibt Sascha Simlovek, er hat die Platte wirklich sehr lieb, wenn er uns so viel dazu schreibt. Es lohnt sich wirklich sehr, das von Kurt Smith eingespielte E-Bass-Arrangement zu feiern. Machen wir. Aus meiner Sicht ein Meisterwerk des E-Bass-Spiels. Und gibt es eigentlich grandiosere Männerstimmen für Popmusik der 80er als die Gesänge von Roland Orzabal und Kurt Smith? Für mich nicht, sagt Sascha. Ja, können wir eigentlich nur zustimmen. Und was das Bassspiel von Kurt Smith angeht, haben wir für alle Bassisten unter euch mal einen Link in den Shownotes reingestellt, hat uns auch der Sascha geschickt. Da steht inklusive Notierung das, was Kurt Smith da macht. Aber Sascha hat recht, die Nummer ist nicht nur, was das Bassspiel und die Stimmen angeht, großartig, Dave.
Nee, alles ist toll an dem Song. Was mich total auch begeistert, ist das Drumming von Manny Elias, dem Schlagzeuger. Der hat so eine krasse Energie, ist so auf den Punkt und macht den Song komplett und voll. Also der ganze Klang wird dadurch irgendwie ein Ganzes. Das ist eine absolute Meisterleistung und ich stehe da auch total drauf. Was den Song aber auch noch besonders macht, ist die Gesamtwirkung. Er ist ein bisschen untypisch für Tears for Fears in der Zeit. Der ist sehr romantisch, voll auf die 12. Ne? Und manche sagen auch, der schrammt am Kitsch vorbei, das finde ich aber nicht. Ja, Head Over Heels, Hals über Kopf, das ist über beide Ohren verliebt, das ist halt so. Und genau das höre ich in dem Song auch raus. Ne? Wir haben auch, als das Intro lief, oh, wie toll ist dieses Intro, so was leicht verspieltes, Piano-Melodie. Und diese Gesamtwirkung, das hat was unverschämt Positives. So hört sich Verliebtsein für mich an.
Ach ja, ah ja, wie schön.
Und das ist bestimmt der Grund, warum das Ding in den USA bis auf nur Platz 3 in den Billboard-Charts gegangen ist. Sau erfolgreich, also wesentlich erfolgreicher als bei uns in Deutschland. Es ist absolut einer meiner Lieblingssongs von Tears for Fears und ist übrigens auch sehr prominent in dem 2003er Film Donnie Darko, gleich am Anfang vorgekommen, als Jake Gyllenhaal, der Hauptdarsteller, in die Highschool geht. Und das ist einer von zwei Tears for Fears Songs in dem Film. Ganz kleine Randnotiz. Also, toller Song.
Für alle Beatles-Fans da draußen, von der Band selbst so genannt ab Minute 3, der sogenannte Hey Jude-Moment.
Hätte mich auch gewundert, wenn jetzt nicht...
Da gibt es so einen Lip-Sing-Part.
Es ist wieder die Band selber, die das sagt.
Ja, aber das für Tears for Fears muss man sagen, da muss man nicht lange gucken, bis man Beatles-Referenzen findet.
Das stimmt.
Also Katharina, das hätte sogar ich heute geschafft.
Ich kann euch auf Seeds of Love verweisen, wo wir das nochmal sehr im Detail besprechen. Was bleibt, was ist das Vermächtnis von Songs from the Big Chair, Dave?
Ganz einfach.
Du als Fan.
Das sind Songs, die im Pop-Olymp sind. Die Hits, aber auch Albumtracks, die absolut großartig sind. Ich höre diese Platte seit 40 Jahren und liebe sie. Da gibt's nichts zu meckern. Diese Platte ist unfassbar gut. Wahnsinnig gute Musik.
Punkt. Macht's gut. Ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.